Wir begrüßen ganz herzlich unseren Gast im Studio, Klaus Hämmerle. Hallo, schön, dass du da bist. Du hast Der arme Konrad inszeniert, das Sommertheater in Tübingen. Du kommst aber gar nicht von hier, bist auch nicht fest am Lindenhof. Wie kamst du zu der Ehre, das den Sommertheater in Tübingen inszenieren zu dürfen?
Ja. Ich kenne die Lindenhöfler seit vielen Jahren und so weit weg her komme ich jetzt auch nicht aus Stuttgart. Der Weg ist machbar. Wir kennen uns lange. Ich habe als erster eigentlich ein Lindenhof-Stück nach Stuttgart gebracht. Ich habe vor vielen Jahren am Staatstheater im Depot inszeniert von Franz Xaver Ott. Häume Daberau, die Urban Version. Seit da gibt's so eine enge Bekanntschaft, habe mir viel angeguckt immer im Lindenhof. Vor 3 Jahren haben wir zum ersten Mal zusammengearbeitet, haben wir 200 Jahre Friedrichshafen, gab's eine Auftragsarbeit und da haben wir ein umfangreiches Spektakel in Friedrichshafen realisiert. Und jetzt, und dann relativ bald danach kamen die in Gesprächen zu, dass es dieses große Arme Konrad Projekt gibt und dann, ja, haben wir das zusammen ausgebrütet.
Was hat dann im Endeffekt dann den Ausschlag gegeben? Einfach die jahrelange Freundschaft oder was glaubst du, warum du jetzt genau da der Richtige warst
dafür? Freundschaft ist ja nicht so viel wert im Theater. Okay. Also ich glaube, wir schätzen uns. Ich finde den Lindenhof ein ganz spannendes Theater. Die Geschichte auch vom Lindenhof hat mich damit auch nochmal viel beschäftigt. Und das hat sehr gut funktioniert in Friedrichshafen. Also ich glaube, die mochten auch, was ich gemacht habe. Und wir arbeiten gern zusammen. Und dann haben wir gesagt, das ist die richtige Konstellation für so ein Großprojekt. Also das sind ja 2 Kulturämter, die da drin hängen, 2 Städte, 2 Regionen und ein riesiges Jubiläum mit diesem 500 Jahre Armer Konrad.
Wie habt ihr das unter einen Hut gebracht, wenn Fellbach und Tübingen da von beiden Seiten am Reisen sind?
Ja, besser ist ja, wenn sie zusammenspannen. Das war eigentlich nicht, waren nicht am Reißen. Das war eigentlich ganz gut zu organisieren. Mit Tübingen gibt's ja die Erfahrung von den Lindenhöflern. Mit dem Kulturamt alle 3 Jahre ist ja der Lindenhof dran mit dem Tübinger Sommertheater. Und es gibt diese lange Geschichte auf der Neckarinsel mit den Hölderlin-Projekten und so. Und Fellbach war eigentlich der Anreger von diesem Projekt. Die haben ganz früh gesagt, das Remstal ist der Entstehungsort dieser Revolte gewesen und wir wollen nicht nur Ausstellungen machen, also alle Kulturämter haben als erstes mal große Ausstellungen realisiert, da ist auch das meiste Geld reingeflossen und Fellbach hat gesagt, nein, wir wollen auch Theater haben und sind auf den Lindenhof zugekommen, weil die mit denen auch zusammenarbeiten und so wurde die Idee geboren zu diesem Theaterstück.
Und das dann umzusetzen oder warum dann quasi, wie kamt ihr dann auf das Stück von Friedrich Wolf, weil da geht es ja wieder nochmal eine zweite Timeline quasi mit drin, das eine ist 1514, das andere ist aber Anfang 20. Jahrhundert.
Ja, das ist, auch das finde ich ja gerade besonders spannend. Ich wusste von meinem früheren Intendanten in Stuttgart, Friedel Schirmer hatte mir erzählt, der hat als allererstes, als er in Esslingen anfing, 1985, hat er eine Spielzeit gemacht mit ganz viel regionalen Schwerpunkten und hat gesagt, da gibt's ein Stück, Armer Konrad von Friedrich Wolf. Und Friedrich Wolf kennt man so ein bisschen, Zyankali, sein bekanntestes Stück über den Paragraph 218. Also das wurde auch Ende der 70er Jahre in Tübingen am LTT gespielt. Das war sozusagen das Stück zum Thema, weil er auf diesem Punkt als Arzt sehr engagiert war in den 20er Jahren. Daher kannte man den Friedrich Wolf. Und Arme Konrad ist eigentlich eine Ausgrabung gewesen. Und ich wusste aber, es gibt dieses Stück und habe das in die Debatte geworfen. Und wir haben dann nach langen Diskussionen gesagt, nein, das lohnt sich schon. Also man hätte ja auch einen Stückauftrag vergeben können oder hätte gesagt, wir entwickeln was zusammen. Aber wir fanden dieses Stück mit seinen Zeitbezügen dann so interessant, dass wir gesagt haben, nee, das nehmen wir in Kauf. Und außerdem ist es auch ein Kunstwerk. Also es ist eine expressionistische, starke Sprache. Das hat uns gereizt.
Ja, wie seid ihr dann da rangegangen? Habt ihr dann das auch noch ein bisschen aktualisiert oder habt ihr das Stück so 1:1 jetzt genommen?
Nee, 1:1 geht ja gar nicht. Mhm. Also du musst im Theater ja immer, du gehst immer von deinem Heute aus und von deinem eigenen auch gedanklichen Horizont natürlich. Was sind das für Linien, die da nach heute führen? Und die sind natürlich bei diesem Thema die werden ja sogar von konservativen Politikern, also auch der CDU-OB von Fellbach hat gesagt, naja, das hat ja zu tun mit Bürgerbeteiligung und es gibt jetzt Diskussionen und Symposien vom Bauernkrieg zur Bürgerbeteiligung und so. Also die Linien sind da schon sehr gerade und sehr sichtbar über den, also das hat mich auch extrem interessiert. Ich bin habe politisch nochmal einen Sozialisationsschub erlitten durch Stuttgart 21, habe mich da sehr viel aus dem Fenster gehängt damals und habe das sofort irgendwie gesehen, ja, dieser schwäbische Widerstandsgeist, der ist Fakt, den gibt's, der zieht sich durch die Jahrhunderte und es fängt bei dieser relativ unbekannten Geschichte an und das hat uns sehr, sehr beschäftigt, zu sagen, wie früh geht das los? Aus welcher Not ist das geboren? Und was hat das für eine Tradition?
Also das ist wirklich der, man kann sagen, mit dem Bauernaufstand vom armen Konrad hat Stuttgart 21 so einen würdigen Vorläufer.
Ja, absolut, absolut. Also ich wage das zu behaupten, das kann man differenzieren. Aber es ist, wenn man sich diesen alten Aufstand anschaut, der entstand durch eine Steuererhöhung zum Beispiel. Also ein ganz, ganz aktuelles Thema. Der Herzog Ulrich, der eine totale Staatsverschuldung, auch das kommt einem irgendwie bekannt vor, der brauchte einen Rettungsschirm, der Mann. Und hat er beschlossen, die Vermögenssteuer zu erhöhen. Und dann hat die Elite in Württemberg hat gesagt, nein, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, spinnst du. Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir es anders, dann machen wir erhöhen wir die Verbrauchssteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer. So. Und das hat dann die Bevölkerung, der es sowieso nicht gut ging, nach Hungersnöten, Missernten und so, das hat die Bevölkerung dazu veranlasst, diesen arme Konrad war ja ein Geheimbund eigentlich, Geschichte, die und hinter verschlossenen Türen stattfand, die Ungeduldigen, die Unzufriedenen haben sich zusammengerottet getroffen und das hat dann zum offenen Ausbruch geführt. Allein das ist schon mal eine Geschichte, die kommt einem irgendwie bekannt vor.
Der arme Konrad, woher kommt der Name? Weiß man das?
Ja, Konrad ist sozusagen der Allerweltsname, Hans Mustermann oder so, Hinz und Kunz, also das war sozusagen der Jedermann, der arme Konrad und arm heißt arm an Mitsprache, arm an Mitwirkungsrechten, nicht unbedingt arm an Finanzmitteln, obwohl das natürlich auch meistens zugetroffen hat.
Und wer war das? Du hast gesagt, Geheimbund, kam das hinterher, dann weiß man da inzwischen mehr drüber?
Ja, vor allem jetzt ist nochmal extrem geforscht worden, also ganz viele Dokumente sind jetzt zum ersten Mal richtig erschlossen worden, nochmal auch statistisch. Das waren natürlich mehrheitlich Bauern, weil die breite Bevölkerungsmehrheit waren Bauern. Württemberg war ein relativ armer Agrarstaat, hat vom Getreideanbau und vom Wein gelebt und die ganz dünne, reiche Oberschicht in den Städten, die haben den Wein und das Getreide gehandelt. So. Und diese Bauern lebten natürlich so davon, auch zu jagen, ihre Felder, so Allmende, Brennholz aus dem Wald. Und das alles hat dieser Renaissance-Fürst, der da auf den Thron kam mit Ulrich, hat das alles verboten. Er wollte selber jagen. Also der hat diese Rechte von den Leuten immer mehr und mehr beschnitten. Und dadurch entstand ein Unmut in der Bevölkerung so über Jahre hinweg. Und das waren, die meisten Bauern konnten nicht lesen, waren arm. Aber es gab natürlich auch wohlhabendere Leute. Es gab Leute, die irgendwie sich Bildung angeeignet hatten und es gab Leute, die auch militärische Vorbildung hatten, die als Söldner gearbeitet hatten oder so. Das heißt, es waren jetzt nicht nur die Leute mit den Mistgabeln und Rechen, da waren schon auch Leute dabei. Es gab auch Leute, die hatten eine Kanzlei zum Beispiel in Schorndorf, ein Büro, wo die Fäden dieser Revolte zusammenliefen. Kaspar Pregatzer und seine Brüder in Schorndorf hatten ein Haus, wo sie Boten ausgeschickt haben, wo sie Briefe geschrieben haben, Dokumente erstellt haben. Dieses Haus ist auch nach der Niederschlagung des Aufstands sofort abgerissen worden und der Grundriss der Stadt wurde verändert. Also an dieser Stelle, wo dieses Haus stand, wurde eine Mauer hingebaut, damit die Spuren auch getilgt sind. Also das sind richtig massive Dinge, auf die man dann da stößt.
Und dass man keine Märtyrer oder genau. Heldenbildung ja. hat, ne? Weil ja. bei allen anderen jetzt, ja, sage ich mal, historischen Sachen, da gibt es dann immer auch Personen nochmal, die man den zuordnen kann, aber da, das war jetzt das erste Mal, dass ich da mal einen Namen höre, außer dem Konrad, der ja nur als Sinnbild, als Symbol steht.
Ja, also es gibt noch den berühmten Geißpeter. Der ist tatsächlich ein Volksheld geworden, auch gegen eigentlich die Geschichtsschreibung der Sieger. Geißpeter ist eine legendenhafte Figur, Peter Geiß aus Beutelsbach. Der hat durch ein öffentliches Happening diesen Aufstand zum Ausbruch gebracht. Also der ist hingegangen und hat, man weiß nicht mal genau wo, ob das an der Rems war oder an einem Bach oder auch nur an einer Regentonne, der hat diese Gewichte genommen. Also der Herzog hat gesagt, ich will 25% der Einnahmen auf Fleisch und Brot, die stehen mir zu. Das heißt, sie haben die Gewichte verringert, was vorher ein Kilo war, 750 Gramm. Und der Differenzbetrag, den mussten die Händler an den Herzog abführen. Das heißt, das Kilo war nur noch 750 Gramm schwer. Und dann ist er hin auf dem Markt oder hat wohl bei einem Metzger hat er die Steine, die Gewichtssteine genommen, die neuen, und hat gesagt, so, wir machen jetzt ein Gottesurteil. Ich werfe dieses Gewicht ins Wasser. Und wenn es untergeht, haben wir recht, dann stimmt da was nicht mit dem Gewicht. Und wenn es oben schwimmt, dann hat der Herzog recht und dann müssen wir tun, was der Herzog sagt. Jetzt gucken wir mal. Und dann unter großer Anteilnahme der Bevölkerung muss ein begnadeter Entertainer gewesen sein. Der hat sicher Hang zum Comedian gehabt und hat eine riesen Volksversammlung da hervorgerufen. Dann sanken die Gewichte unter großem Anteilnahme der Bevölkerung. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ihr einverstanden, dann kommt, wir treffen uns da und da. Und dann hat sich der arme Konrad öffentlich gemacht, hat Leute gesammelt. Und dann haben die zu den Waffen gegriffen und in ganz vielen Orten, also die Ämter waren praktisch immer regiert von diesen mittleren Städten, die es da gab, Schorndorf oder Urach oder so. Und dort wurden die Vögte abgesetzt zum Teil, haben die Gegenregierungen gebildet und das wurde richtig brenzlig erstmal in der ersten Phase im Mai 1514.
Da gab es dann auch erste Erfolge, also es war nicht... Von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
Nee, es haben sich auch Teile des Bürgertums, also dieser sogenannten Ehrbarkeit, auf die Seite der Bauern gestellt, haben gesagt, die Wünsche sind berechtigt. Es wurde dann, die Beschwerden wurden gesammelt schriftlich, nachdem der Herzog gemerkt hat, oh, das gärt hier, das wird schwierig. Er hatte auch kein Geld, um sofort militärisch einzugreifen. Also er konnte praktisch die ausgebildeten Polizeitruppen, die die Demo stoppen und den Schlossgarten räumen, die hatte er nicht zur Verfügung, weil er pleite war. Also er war bis übers Dach verschuldet und er musste dringend was unternehmen. Und dann hat er erstmal auf Politik gesetzt, war ein cleverer Bursche, also deshalb ist er bis heute ein berühmter schwäbischer Herrscher. Hat gesagt, ich muss was politisch unternehmen, was mache ich, muss da Ruhe reinbringen in die Geschichte. Die sollen alle erstmal ihre Beschwerden aufschreiben, wir berufen einen Landtag ein und ausnahmsweise dürfen nicht nur der Klerus, der Adel und das Bürgertum dahin und mit mir sprechen, es dürfen Vertreter der Bauern dahin. Und dann dachte man erstmal tatsächlich, die Demokratie bricht aus oder so, wenn man das Wort schon gekannt hätte. Die Bauern waren begeistert, die fingen an nach Stuttgart mit diesen Listen über Beschwerden, daher weiß man auch, worüber sie sich beklagt haben, diese Dokumente sind erhalten, zogen nach Stuttgart und der Ulrich hat sich natürlich überlegt, was mache ich jetzt, das höre ich mir natürlich nicht an, und hat sich mit Tübingen verbündet. Tübingen war immer eine sehr, sehr konservative Gemeinde. Es gab diesen berühmten Vogt Konrad Bräuning, wir nennen ihn in der Aufführung den reichen Konrad, und der war sozusagen ein Sprecher dieser Ehrbarkeit. Das waren wenige Familien, die miteinander verwandt waren und geschäftlich verbandelt waren im ganzen Land. Und die haben gesagt, wir müssen Ruhe reinbringen, die Bauern müssen zur Ernte, dieses Jahr muss die Ernte klappen. Das geht nicht, dass die hier Revoluzzer sind und nichts schaffen. Und dann haben sie gesagt, wir machen jetzt einen zweiten Landtag in Tübingen und die Bauern lassen wir in Stuttgart warten. Und dann haben sie den Tübinger Vertrag ausgekungelt. Der wurde dann, also wie man weiß, berühmte Vertragsunterzeichnungsdatum 8. Juli 1514 in Tübingen auf dem Schloss unterschrieben. Dieser Vertrag, der nun nicht zwischen dem Volk und dem Herzog war, wie man jetzt so denkt und wie man es auch 500 Jahre lang gefeiert hat, sondern es war ein Manöver, um die Bauern auszutricksen. Und die Elite hat sich verständigt mit dem Herzog, wir bezahlen deine Schulden, die kannst du abstottern bei uns, du kriegst wieder frisches Geld. Wir wollen mitreden, wenn du Kriege erklärst, wenn du das Territorium veränderst, wenn du Steuern erhebst, da wollen wir mitsprechen. Und dafür kriegst du die Erlaubnis, wenn jetzt noch Unruhen sind, Todesstrafe, du kannst die aburteilen, freie Fahrt. Und ja, und da gab es noch die Freizügigkeit, man konnte sich freikaufen aus der Leibeigenschaft das war sozusagen ein Vorteil, der sich dann über Jahrzehnte hinweg dann auch für die breite Masse ausgewirkt hat, aber ansonsten hatten die eigentlich nichts davon. Das ist jetzt der berühmte Tübinger Vertrag und der wird natürlich gefeiert so als Geburt der Demokratie in Württemberg. Sehr umstritten bei den Historikern, wie man das zu bewerten hat.
Weil im Endeffekt gab es dann ein großes Gemetzel. Oder wie ging der Aufstand dann weiter?
Ja, natürlich, der Herzog hatte die Lizenz zurückzuschlagen. Als sie diesen Vertrag ausgekungelt hatten, hat er natürlich gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr auf diesen Stuttgarter Landtag, wo die Bauern sitzen. Das höre ich mir jetzt nicht mehr an. Wir haben hier ein Dokument, auf das müssen alle Huldigen schwören. Ja, die wurden einberufen. Dann tauchte er in Schorndorf auf und die Schorndorfer waren wütend, haben ihn versucht vom Pferd zu holen, diesen gerüsteten Typ auf seinem gepanzerten Pferd. Einer hat wohl die Armbrust angelegt auf ihn, aber man hat sich natürlich noch nicht getraut. Es gab eine psychologisch riesige Schwelle, muss man sich vorstellen, einen gottbegnadeten, gottgesandten Herrscher zu ermorden oder abzusetzen, das war eigentlich gedanklich noch nicht möglich. Großer Unterschied, 11 Jahre später, großer Bauernkrieg, Reformation, da war das geistig vorbereitet, da konnten die anders rangehen. Haben sich nicht getraut, aber sie haben auch nicht gehuldigt. Ganz viele ungehorsame Landesteile blieben. Die Bauern haben sich versammelt und versuchten wirklich nach Stuttgart zu ziehen. Und wenn sie das gemacht hätten, hätten sie auch, es gab Verschwörer in Stuttgart, die versucht haben, das Stadttor zu öffnen. Die warteten, dass die kommen. Da wurde ein Gespräch mitgehört, die wurden dann verhaftet. Und dieser Bauernhaufen lagerte auf dem Kappelberg bei Beutelsbach. Und wie das dann so ist, die bekamen Krach, wer ist der Chef, wie stimmen wir ab, was macht man? Es waren 1000 Leute, das heißt auch die Lebensmittelversorgung fing an zu bröckeln. Es war Juli, also Erntezeit, die mussten zurück nach Hause, da hingen oft Familien mit Kindern, die ganze Existenz hing da dran. Und man wusste durch diesen Vertrag, wer erwischt wird, wer geschnappt wird, kann grausam hingerichtet werden. Und dieser Faktor hat dann gewirkt und die haben sich zerstreut und sind nach Hause gegangen. Das hat den Ulrich natürlich nicht davon abgehalten, ein Exempel zu statuieren. Und er hat 1600 Leute verhaften lassen. Die wurden, wie man das damals gemacht hat, erstmal gefoltert. Also das peinliche Verhör muss man sich als grausame Folterung vorstellen. Und wenn man denkt, so viele Dokumente, die es jetzt so gibt in den Archiven, sind Mitschriften von diesen sind Folterprotokolle. Ja. Das ist schon sehr berührend und eine grausame Geschichte. Dann wurden 16 Leute hingerichtet. Und in Tübingen gab es eine Spezialveranstaltung. Tübingen hatte keine Aufrührer, keine aufrührerischen Bauern. Das heißt, man hat Delinquenten aus Urach nach Tübingen gebracht. Den einen, den man hinrichtet, der zum Tode verurteilt war, Singer Hans, der starb vorher schon auf Hohen Neufen im Knast. Also man kann sich vorstellen, was sie mit dem veranstaltet haben. Und dann hat man aber zwei andere, hat man ausgepeitscht, öffentlich, nackt durch die Stadt getrieben, zum Stadttor rausgetrieben und einem hat man dieses württembergische Hirschhorn auf die Stirn gebrannt, als öffentliche Veranstaltung vor dem Rathaus in Tübingen. Also der Ort, wo man 450 Jahre später zur 450-Jahr-Feier wurde dort ein Festspiel über den Tübinger Vertrag aufgeführt. So ziemlich am gleichen Ort diese öffentliche Abschreckungsveranstaltung durchgeführt.
Kann man das dann überhaupt so feiern, wie man das jetzt macht? Wenn du sagst, auch unter Historikern umstritten und...
Ich finde es ganz gut, was jetzt passiert. Also diese Ausstellungen sind ja sehr differenziert. Die Historiker, die sich zu Wort melden, argumentieren sehr differenziert. Also Wilfried Setzler, mit dem habe ich persönlich gesprochen, einen nächtlichen Spaziergang durch Tübingen, der sich sehr kritisch geäußert hat. Wir haben sehr viel Wissen von ihm bezogen. Oder der Schmauder, der Fachmann, Andreas Schmauder, Fachmann für das Thema. die bringen das schon sehr stark ein in die Diskussion. Die Politiker haben natürlich gerne, wenn Tübingen ein besonders toller Ort ist für die demokratische Entwicklung in diesem Land, aber auch die sperren sich nicht diese Auseinandersetzung. Es ist ja so ein Historikerstreit, eine Auseinandersetzung. Dass die stattfindet, ist toll. Also,
ja. Man kann sich gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die 1000 Leute sich nicht verkracht hätten.
Ja. Also das ist wirklich eine, es wäre wahrscheinlich sowas passiert wie später im Bauernkrieg. Es hätte natürlich über kurz oder lang hätten die haben dann auch dem Ulrich geholfen, die Nachbarn. Ja, also der Bischof von Würzburg, die Fürsten drumherum, denen war natürlich klar, wenn wir das zulassen, dann greift das auf unsere Länder auch über. Und früher oder später hätten sie keine Chance gehabt in der damaligen politischen Gemengelage. Also auch der Kaiser hat sich natürlich gegen den Aufstand gestellt. Aber es war ein Versuch und diese Versuche haben über die Jahrhunderte hinweg natürlich schon was bewirkt.
Und die Geschichte von Württemberg wäre eine andere gewesen, wenn die womöglich den Herzog erwischt hätten oder auch wenn sie dann Stuttgart womöglich mal auch nur für eine begrenzte Zeit eingenommen hätten.
Absolut, absolut. Also würde man vielleicht noch was anderes feiern.
Spannende Sache, ja. Und es kam dann aber nicht zu einem großen Waffenkonflikt, sondern die haben sich zerstritten und dann wurden die...
Ja.
Exempel statuiert und dann lief alles seinen unterdrückerischen Gang weiter.
Ja, also blutig war nur die Reaktion der Obrigkeit. Die Bauern selber waren erstaunlich wenig grausam. Also es gab nicht diese Dinge, die es im Bauernkrieg gab danach, also geplünderte Klöster oder offene Schlachten oder so Guerillakriegartige Szenen. Die gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das ist das, was der Friedrich Wolff verändert in seinem Stück. Also der greift auf die Erlebnisse aus dem Bauernkrieg zurück und schildert schon gewalttätige Auseinandersetzungen von den Bauern. Er verschärft diesen Konflikt einfach, weil er das erzählen will, was er eben auch über seine Zeit erzählen will.
Also er hat dann eine Radikalisierung vom Aufstand, vom Armen-Konrad-Aufstand zum Bauernkrieg hat eine Radikalisierung dann einfach auch stattgefunden.
Absolut, ja. Ist auch interessant, dass also der Kommunist Wolff das in dem Stück sehr stark beschreibt, dass das mit dem Christentum zusammenhängt. Also die Reformation das Gedankengut an die Hand gibt, dass die Leute es gesagt haben, dadurch, dass sie die Bibel kennengelernt haben in deutscher Sprache, Luther, begriffen haben, was da drin steht, nämlich alle Menschen sind gleich. Keiner darf die anderen behandeln wie Vieh. Das steht in der Bibel, das ist Gesetz, das ist ein höheres Gesetz als die Gesetze des Landes. Auf das können wir uns berufen. Und das hat sozusagen den entscheidenden Auslöser gegeben, dass man gesagt hat, wenn jemand sich diese Gewalt anmaßt, dann ist das gegen das die göttliche Ordnung und dann können wir auch gewaltsam dagegen vorgehen.
Und vorher hieß es, der Herzog ist quasi direkt unter Gott und
ja, genau.
Nochmal die Hierarchien genau. Waren ja. Gott gegeben.
Ja, ja. In dieser Ordnung müssen wir verharren.
Auch wieder lustig, dass ein eigentlich ein Kommunist, der ja nicht glaubt, dann so die Religion dann wieder mit ins Spiel bringt oder ist das nicht jetzt so ein wichtiges Thema dann im Stück?
Letztlich ist es von diesem Gesichtspunkt her ist es wichtig, aber sonst merkt man schon, dass er eine kritische, antiklerikale Haltung hat, natürlich der Wolf. Aber der Wolf ist ja jetzt auch kein Dogmatiker, der ist Optimist. Also und deshalb ist er alles, also alle Theorien, die die Menschheit vorwärts gebracht haben, interessieren ihn. Und da unter diesem Gesichtspunkt guckt er das eigentlich an.
Wie kam der als Arzt dazu, Dramen zu schreiben? War das schon immer sein Hobby?
Ich glaube, der wollte, also ursprünglich wollte er Künstler werden, hat sich auch in der bildenden Kunst versucht, hat immer schon geschrieben und er hatte ein Erweckungserlebnis, was ihn zur Medizin gebracht hat. Also seine Mutter war schwer erkrankt an Unterleibskrebs und die Ärzte haben sie aufgegeben. Und dann ging sie zu einem Naturheiler und der hat mit Lehmpackungen und Diäten und anderen Mitteln tatsächlich diese Frau geheilt in der Gründerzeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts. und die lebte noch 20 Jahre. Und das hat ihn absolut begeistert und das hat so eine Geisteshaltung auch bei ihm hervorgerufen. Der Mensch ist heilbar, die Welt ist heilbar, die Welt ist verbesserbar, es kann alles zum Guten kommen. Und dem hat er sich gewidmet, als Arzt, als Schriftsteller, als Mensch. Also es war ein sehr, sehr agiler Bursche.
Und hat dann in seiner Freizeit Theaterstücke geschrieben, die jetzt noch 100 Jahre später aufgeführt werden.
Ja, ja.
Die auch damals Erfolg hatten schon?
Sehr Erfolg, ja. Also in den 20er Jahren war er ein angesagter deutscher Dramatiker. Die Prosa-Sachen sind auch nicht so toll, also die waren auch nie so bekannt. Aber als Dramatiker war er in den 20er Jahren viel gespielt. Also der arme Konrad wurde dann an der Volksbühne in Berlin gespielt, also gleich nach Stuttgart dann. Und Oskar Schlemmer, Bühnenbilder. Und er hat dann mit Piscator zusammengearbeitet. Also 20er Jahre Berlin war der eine richtig große Nummer als expressionistischer Dramatiker. Und ihn hat aber dann auch schnell, haben ihn andere Sachen interessiert. Also er hat als Arzt dann das erste Gesundheitsbuch für jedermann geschrieben, sozusagen. Die Natur als Arzt und Helfer. Also ein Buch, was jeder zu Hause im Bücherschrank haben sollte, über Hygiene, über gesunde Ernährung. Er war so ein Fanatiker von Frischluft. Es geht so ein bisschen Richtung Monte Verita. Kalte Güsse, vegetarisch leben, kein Alkohol. Er selber gibt so Fotos von ihm mit Zigarette. Und also er hat es dann gegen seine eigenen Regeln auch verstoßen, hat aber seinen Patienten harscheste Diäten verordnet und war ein Naturheilarzt und hat großen Erfolg gehabt, hat Leute kostenlos behandelt. In Hechingen erzählen sie heute noch Wunderdinge von ihm. Also, und auf diesem Weg ist er zum armen Konrad gekommen, also direkt als Arzt. Er hatte einen Patienten, der wenig Geld hatte und dann hat er sich in Naturalien bezahlen lassen. Pfund Butter oder so. Und dann hat er gesagt, nein, du kriegst noch was Besonderes. Und der Mann stammte aus Grosselfingen und hat gesagt, ich bin im Narrengericht in Grosselfingen und ich zeig dir mal, wir machen da was ganz Besonderes. Und die haben irgendwie so eine Tradition, so ein Narrenspiel, was tatsächlich aus der Zeit der Bauernkriege stammt, wo sie rituell zwei Ritter aburteilen und in einen Brunnen werfen. Und mit alten Requisiten, und die haben ihm sozusagen die Devotionalienkammer gezeigt und es hat ihn total gekickt. Es war, muss so 1922 gewesen sein, und dann hat er gesagt, Bauernkrieg, diese Schwaben, das ist spannend, da forsche ich mal, und ist in die Unibibliothek in Tübingen gegangen, hat sich informiert, hat dieses berühmte Werk gelesen von Wilhelm Zimmermann, der große deutsche Bauernkrieg, wo der arme Konrad auch erwähnt ist, und hat gesagt, darüber schreibe ich ein Stück. Und sehr wahrscheinlich um seine eigenen Erfahrungen, also er war in die Kämpfe verstrickt, um die Räterepublik nach dem Ersten Weltkrieg 1919, um das zu verarbeiten, wollte er sozusagen an die Wurzel der deutschen Revolutionen rangehen und hat dann gesagt, so, jetzt der arme Konrad. Außerdem war er, glaube ich, verliebt in die Schwaben, in die schwäbische Sprache. Das merkt man in dem Stück auch. Also das Stück ist so eine Mischung aus schwäbisch und expressionistisch. Und die Schwaben haben ihn fasziniert, und dann ist ruckzuck ist dieses Stück entstanden. 1923 war es fertig, wurde gleich uraufgeführt, dann im heutigen Staatstheater, damalige Landestheater in Stuttgart.
Kam er gar nicht von hier, wenn du sagst?
Er stammt aus Neuwied, kam aber schon als Student nach Tübingen, war Medizinstudent in Tübingen, und sein Onkel war Naturheilarzt in Hechingen, und darüber ist er nach Hechingen geraten. Dann.
Hat er nie Probleme gehabt wegen seiner quasi politischen Ansichten
als Kommunist? Er hat später Probleme gekriegt. Also der zog nach Stuttgart und ist dort in die kommunistische Partei eingetreten, war wohlhabend, weil er dieses Gesundheitsbuch war ein Riesenhit in ganz Deutschland. Und wegen diesem Buch ist er auch nach Stuttgart gegangen und wurde in den Gemeinderat gewählt als Kommunist mit einem gigantischen Wahlergebnis. Und hat aber schon gleich Unmut auf sich gezogen, er hat Abtreibungen auch vorgenommen, geriet ins Visier von der Justiz und war natürlich missliebig als Kommunist. Und was dazu kam, er war Jude und die aufkommenden Nazis hatten ihn auch schon früh auf der Liste. Das heißt, er wusste, bei der Machtergreifung wusste er nichts wie weg. Also er ist auch sofort, wenige Tage später ist er in Skiurlaub nach Österreich und hat sofort der Familie gesagt, raus und wir müssen weg. Und er wusste, dass er ganz oben auf der Liste steht von denen, die verhaftet werden würden.
Und hat sich dann abgesetzt und...
Hat sich abgesetzt, hat Irrfahrten hinter sich gebracht. Die Familie war die meiste Zeit in Moskau. Er auch. Er war dann noch verwickelt, hat sich in Spanien engagiert, war interniert in Frankreich auch eine Weile und ist nach dem Krieg in die DDR zurückgekehrt. Also zurückgekehrt nach Deutschland, aber hat dann in der DDR seinen Platz gefunden. Wurde sozusagen ein verehrter Staatsdichter in der DDR. Die haben ihn als Botschafter auch nach Polen geschickt. Und seine Söhne wurden sehr berühmt in der DDR. Also Markus Wolf, mit der berühmteste DDR-Filmregisseur, und Konrad Wolf und Markus Mischa Wolf, der berüchtigte Chef der Auslandsspionage der DDR, den kennt man eigentlich, hat man dann nach der Wende kennengelernt. Eine etwas zwielichtige Erscheinung. Ja.
Der arme Konrad, das Tübinger Sommertheater auf der Platanenallee, zusammen mit dem Ensemble des Theater Lindenhofs und noch weitere Gastschauspieler?
Ja.
Schon.
Viel Gäste noch. Ja, wir haben 16 Hauptrollen sozusagen. Davon sind 2 Abiturienten, 3 Profimusiker, die auch Rollen spielen. Und das andere sind Profischauspieler, eben das ganze Ensemble vom Lindenhof und 3 oder 4 Gäste noch dazu.
Ganz schöne Logistik auch, das hier auf draußen sowieso. Und dann ist es ja nicht nur an einem festen Ort, sondern... Man läuft dann ja auch über die Platanenallee.
Ja, das
wie ist das aufgebaut?
War unser Raumkonzept von Anfang an, dass wir so einen großartigen Ort auch in die Länge bespielen wollen, dass man nicht nur dorthin pilgert und setzt sich hin wie im Theater, sondern dass das mit Bewegung verbunden sein soll. Also auch manche Leute sagen, es fühlt sich an in der Aufführung manchmal, als sei man in eine Demo geraten und weiß nicht genau, wo redet jemand als nächstes und wo geht's dann hin und was passiert dann dort? Dieser Effekt ist durchaus beabsichtigt. Wir haben das auch in Fellbach. Wir haben ja zuerst in Fellbach gespielt und dann in Tübingen. Und in Fellbach haben wir die Bewegung in einer riesigen Halle auch mitvollzogen. Und in Tübingen ist es noch viel schöner, spazieren zu gehen, weil man halt unter diesen Bäumen durch das Seufzerwäldchen wandert. Dort gibt es 3 Szenen an verschiedenen Orten. Und dann kommt man in die, wir nennen es die Arena, am Silcher-Denkmal, in dieser Rotunde heißt es, glaube ich, gibt es eine Arena, wo da sitzt man dann und da gibt es dann richtig so ein Arena-Theater.
Wie habt ihr die Ereignisse, die sich jetzt ja, die du vorhin so geschichtlich erzählt hast, die dann auch im Stück vorkommen, wie habt ihr die dann quasi in eine Chronologie geführt?
Na, das gibt uns der Wolf vor. Also wir haben das Wolfstück in seiner Architektur beibehalten, relativ viel Text gekürzt, Expressionismus-Dampf rausgenommen, haben es straighter gemacht, schneller gemacht, härtere Schnitte. Wir haben ein paar Szenen, der Bernie Hurm spielt einen Zeitwanderer, die Ikone der Revolte. Es gibt im Stück so einen Buntschuher, der kommt aus Freiburg. Das ist sozusagen die Vorrevolte gewesen. Der kommt und versucht, die Schwaben aufzumuntern in ihrer eigenen Revolte. Den haben wir so als Zeitwanderer bis nach heute weitergedacht und der redet mit dem Publikum. Das sind Texte, die neu dazugekommen sind. Das macht aber nur einen ganz kleinen Teil aus. Und und ansonsten folgen wir der Chronologie des Stückes, die ja praktisch chronologisch das Aufflammen und die Niederschlagung des Aufstandes erzählt.
Also so wie es vorhin auch, wie du es gesagt hast, wie es in echt war, die Steuer wird eingeführt. Was sind da nochmal die Eckpfeiler vielleicht der Chronologie?
Ja, die Eckpfeiler sind es, der Wolf hat das ein bisschen verändert, da bricht die Revolte eigentlich aus durch dieses Narrenspiel, was er da in Grosselfingen kennengelernt hat. Also er verlegt dieses Narrenspiel aus der katholischen Alb. Fasnacht ist ja was Katholisches, damit hat ja der Protestant nichts am Hut. Aber wir befinden uns ja vor der Reformation, aber diesen Brauch verlegt er ins Remstal. Und macht das, im Original war das eigentlich der sogenannte Vasen, also der Untertürkheimer Vasen, die Messe. Und hier ist es praktisch ein effektvolles Theater im Theater, ein Narrenspiel, was ein Ritter mit Herzogtruppen zu unterbinden versucht. Und dagegen flammt dann, und das ist der Ausbruch des Aufstandes. Das ist sozusagen der Höhepunkt im ersten Teil. Und dann werden die Manöver des Herzogs geschildert, um diesen Aufstand gewaltsam abzuwürgen. Und die letzte Szene dann, wenn es Nacht geworden ist und die Platanenallee aufgerissen und man blickt in die Tiefe der Platanenallee, dann kommen die Hinrichtungen. Und dann nennen wir auch nochmal die Namen dieser original hingerichteten, also wir nennen nochmal diese 16 Namen von den Leuten, die umgebracht worden sind.
Und es switcht sozusagen dann zwischen Bauern und auch Herzog und Konsorten hin und her.
Also es gibt Szenen bei Hofe im Schloss, die Bauern tauchen dann auch bei Wolf im Schloss auf, was es historisch nicht gegeben hat. Also er führt eine Konfrontation herbei, wo die Bauern das Schloss in Tübingen einnehmen und mit dem Herzog diskutieren. Und er gezwungen wird, sich ihren Forderungen auszusetzen. Und die große Frage ist, unterschreibt er? Der Wolf zieht da vor, es gibt diese 12 Artikel aus dem Bauernkrieg, also 11 Jahre später, von 1526. Diese 12 Artikel dichtet der Wolf den Bauern 1514 schon an und die sagen zu ihm, Herzog, du musst die 12 Artikel lesen, du musst dich mit denen auseinandersetzen, wir wollen, dass du das unterschreibst. Auf diese große Frage läuft's hinaus und er drückt sich, er manövriert und überfällt dann die Bauern und es kommt da zu gewaltsamen Kämpfen, die es in der Historie nicht gegeben hat. Also es gibt viel Spektakel, es ist viel los, es gibt Schwertkämpfe, es gibt Einsatztruppen und es gibt durchaus auch viele heutige Bilder dazu, also Assoziationen von auch heutigen Niederschlagungen von Aufruhr.
Ja, aber bei Stuttgart 21 gab es ja keine Schwerter.
Nein.
Schwertkämpfe nicht, aber welche sind es?
Ja, wir haben auch nicht nur Schwertkämpfe, wir haben auch noch ein paar andere Sachen.
Und welche Forderungen? Was sind die 12 oder was ist da dabei?
Ja, das sind natürlich die Forderungen nach der Allmende, nach der gleiche Gerichtsbarkeit für alle, Aberkennung, Leibeigenschaft muss abgeschafft werden und also dass die Gleichberechtigung eigentlich anerkannt wird. Die gehen deutlich weiter als die Forderungen, die die Bauern gestellt haben 1514 in Stuttgart.
Dieses Spektakel, was ja hört sich super cool an, aber ist das auch ein bisschen ein Zugeständnis, dass man für Sommertheater sowas braucht? Oder
nee.
Bietet sich bei dem, das hat sich das einfach da angeboten auch?
Die Geschichte schreit danach. Also der Wolf ist ein unheimlich sinnlicher Kraftmensch, der schreit, also seine Sprache ist schon emotional und kraftvoll und physisch. Und das Stück schreit danach nach physischen Umsetzungen, dass da Körper zugange sind, dass da Menschen sich an die Klamotten gehen. Und das ist toll natürlich fürs Theater. Und es entspricht aber auch der Geschichte. Also wir haben jetzt, ich habe immer gesagt, ich finde es großartig, dass wir so einen Stoff machen, der so eine Relevanz hat, der so einen großen Ernst hat und so eine Kraft hat und der aber trotzdem so viel bietet fürs Theater. Aber nur also jetzt wegen der Unterhaltung würde ich diesen Stoff nicht verwässern oder so.
Das Bühnenbild ist ja da schon, die Platanenallee ist ja, man kann sich ja vorstellen, ne, die Platanen und diese lange Allee und das Denkmal. Was habt ihr selber noch dazu getan? Habt ihr das nur verstärkt oder wie stellt ihr das Schloss da zum Beispiel dann?
Na, das Schloss steht da oben.
Ja, aber da kann man ja nicht hoch.
Wir wollten da ja eigentlich spielen. Ja? Ursprünglich war ja der Plan, wir wollen nach 500 Jahren die Bauern auf das Schloss bringen. Das war aus vielen, vielen organisatorischen Gründen nicht möglich. An diesem Schloss partizipieren alle möglichen Menschen mit allen möglichen Rechten. Und das gehört
die Fledermäuse.
Die Fledermäuse müssen geschützt sein. Und es wären viel zu viele Auflagen gewesen. Wir sind jetzt glücklich und haben gesagt, okay, die Bauern sind bis vors Schloss gekommen. Wir bespielen das Schloss da oben. Wir gucken da drauf. Es gibt dort auch, von dort oben wird eine Fahne geschwenkt nach der Pause. Es wird auf das Schloss immer wieder hingewiesen. Aber wir sind in diesem Wald, in diesem Dschungel, dort vor den Stadttoren. Autoren sozusagen. Das empfinden wir auch als den schönen, angemessenen Ort. Aber an so einen Ort kannst du natürlich kein Bühnenbild stellen, sondern wir haben eigentlich Spielflächen geschaffen, Holzpodeste, es gibt einen Holzstapel, es gibt dann so ein paar Setzungen, Theatervorhänge, die da hängen. Und ansonsten, dann gibt es ein Baumhaus auf dem Weg. Es gibt so eine Verschwörerszene in einem Haus. Und das ist so ein offenes Baumhaus, was mitten in diesem Wald steht. Eigentlich sehr, sehr schön. Und ansonsten bespielen wir nur diese Landschaft dort und das Blätterdach und die und gehen da mit verschiedenen Accessoires und Gegenständen rein.
Ja, was habt ihr da auch vielleicht die Kostüme? Und wie tut man, wie hat man sich 1514 gekleidet und wie bringt ihr das dann darauf?
Ja, es gibt ja so eine berüchtigte Bauernfolklore, die man nicht sehen will unbedingt. Man ist ja dann bei so einem historischen Thema im Theater immer, dann denkst du, der Historienfilm, die machen das so viel besser, die haben so viel mehr Geld. Wir haben nach was gesucht, nach einer Umsetzung und haben gesagt, wir nehmen die Farben von Bauern aus späteren, also ich musste immer an diese chinesischen, also diese Mao-Uniformen, ja, diese Steppjacken in diesem Blau, Mao-Blau, und dann haben wir gesagt, die Bauern sind bei uns in Blautönen, die sind jetzt so zwischen Türkis und Dunkelblau, changieren, die haben in allen möglichen Farben, haben sie so aus Fetzen zusammengesetzte Kleidung, die tatsächlich auch zeigt, das war schwer, sich damals anständig anzuziehen. Und aber es ist jetzt nicht so dieses Mittelaltermarkt graubraun und die Adligen, es sind in Weiß und in Silber und die haben so stilisierte Versatzstücke mit heutigen Einsprengseln, eine Mischung aus Anzug und Rüstung, solche Geschichten. Und die Herzogtruppen haben Overalls mit Fechtmasken. Und wenn davon dann so 8 Leute aufmarschieren, die unidentifizierbar sind, dann hat man schon auch ganz schöne heutige Assoziationen dazu. Also wir haben versucht, so eine Mischung aus historischen und aktuellen Sachen zu machen.
Und noch weitere Accessoires? Was ist noch alles im Einsatz?
Na, es gibt alles zwischen Schwertern, Fecht, Degen aus, die schlagende Verbindungen auch benutzen, bis hin zu Schlagstöcken, Laubbläsern und ein Pickup. Also ein Pickup, mit dem man heutzutage, man sieht ja dann so, womit die Amis eingefahren sind im Irak oder womit so Einsatztruppen, wenn in afrikanischen Staaten die Regierungstruppen reinfahren, so ein Pickup haben wir uns besorgt. So eine Assoziation wollte ich auch haben. Da sitzt allerdings eine Blaskapelle drauf.
Also Musik gibt's auch noch.
Ja, es gibt sehr viel Musik. Das war mir auch extrem wichtig. Ich habe gesagt, wenn wir so ein schwäbisches Thema machen, möchte ich gern urschwäbische Musik haben. Und es gibt eigentlich 2 klassische schwäbische Musikarten. Es gibt den Posaunenchor, also die Blasmusik, und es gibt den Männergesangverein, Silcher, Silchers Erben. Und das haben wir beides eingebaut, komme ich nochmal gleich drauf. Und natürlich haben wir als drittes versucht, Musik aus der Zeit nachzuempfinden. Es gibt keine aufgeschriebene Musik aus der Zeit natürlich, aber es gibt schon so Linien in der alten Musik und wir haben einen Spezialist, Christoph Pelgen ist ein Spezialist für Mittelaltermusik und Wolfram Karrer, der die Musik gemacht hat, hat aus allen möglichen Ecken Renaissance-Bläsermusiken nachempfunden, neu komponiert, umarrangiert. Also wir haben so eine Melange gemacht aus Musiken aus mehreren Jahrhunderten und das geht eigentlich sehr schön zusammen. Aber es war auch ein Hauptanlass zu sagen, auf dieser musikalischen Seite wollen wir viele Leute beteiligen. Also wenn wir im Remstal, an dem Ort, wo der Aufstand entstanden ist, und in Tübingen, wo der Tübinger Vertrag den Aufstand sozusagen abschließt, krönend, wollen wir, wenn wir so einen Stoff machen, wollen wir Leute von diesen Orten mit dabei haben. Und deshalb haben wir früh recherchiert und haben gesagt, wer macht da mit? Wir haben gesagt, wir wollen einen Chor haben oder mehrere Chöre und wir wollen Blaskapelle. Also wir haben dann aus der Stadtkapelle in Fellbach eine Bläserabteilung rekrutiert und haben jetzt aus allen möglichen Ecken wieder eine Brassband zusammengestellt, weil natürlich jetzt Amateure nicht 26 Vorstellungen spielen und weiß Gott wohin fahren. Ja, das ist klar. Und deshalb haben wir jetzt Leute hier aus der Region und wir hatten einen Chor in Fellbach dabei und einen Altmännerchor, die Trollinger, und haben jetzt einen ganz tollen Chor aus Tübingen, Semiseria, Frank Schlichter. Und die haben sozusagen beide Chöre, die haben jetzt eine Männerabteilung und einen Bauernchor mit hauptsächlich Frauen dabei. Und die singen Dessau, die singen Sprechchöre, haben Sprechchöre und die singen Silcher-Arrangements, die sozusagen diese Handlung kommentieren, auch aus der Rückschau, aus der historischen.
Das ist dann alles live, Chorgesang und Blasmusik ist alles live.
Alle dabei, also wir haben am Abend so zwischen 40 und 45 Leuten am Start.
Der logistische Aufwand und auch wenn da nicht viel Bühnenbild ist, ist es ja trotzdem auch ein mordstechnischer Aufwand, das alles da immer wieder hinzukarren. Und was gab es da für Probleme oder wie seid ihr damit umgegangen?
Na, das ist gigantisch natürlich. Es war sofort klar, wenn wir sagen, wir spielen auf der Neckarinsel, hat das den Vorteil, das ist der historische Lindenhof-Ort. Es ist wunderschön und es passt, aber es kostet unheimlich Geld, die Logistik dort. Du musst mit Gittern die Spielflächen, du musst nachts die Sachen sichern, du musst es absperren, du musst überhaupt erstmal Strom dorthin legen und so. Und ich bin wahnsinnig froh, der Uwe Hund, der das betreut hat, hat jahrelang die Großprojekte vom Lindenhof organisiert und gestemmt, und die wussten schon, der Lindenhof hat viel Erfahrung mit solchen Sachen, und so eine Logistik aus dem Boden zu stampfen, das ist ganz toll und das haben die super hingekriegt, und aber das würde man auch so leicht nicht, also da steckt schon Knochenarbeit drin und Geld, es frisst Geld natürlich.
Und das kommt von den Eintrittskarten, aber auch die jeweiligen Städte haben da schon auch
natürlich
was
dazu. Haben die Städte da Geld dazugegeben. Fellbach sehr viel mehr als Tübingen. Tübingen ist da relativ sparsam in der Finanzierung des Sommertheaters. Aber es stecken auch dann Mittel drin aus der Landesstiftung von verschiedenen Sponsoren und Geldgebern, die das, anders kannst du so ein Großprojekt nicht finanzieren.
Am 10. Juli war Premiere. Wie war es eigentlich mit dem Wetter? So durchgehen. Ich glaube, gerade am Anfang war es eigentlich ziemlich mies, oder?
Ja, wir hatten eine schreckliche Endproben mit Landregen, mit Dauerregen. Wir mussten eine öffentliche Hauptprobe absagen, weil das Gelände unter Wasser stand. Wir mussten überhaupt hinten erstmal einen Holzboden in den Garderoben einziehen, weil wir dort halt total verregnet sind. Und dann war aber an der Premiere, hat es genau nicht geregnet, hat den ganzen Tag geregnet, hat dann während der Premiere nicht geregnet. Nach dem Schlussapplaus, als wir zur Premierenfeier sind, hat es wieder geschüttet. Das ist okay. Und es war dann die nächsten Tage, war es dann halbwegs gut, es gab dann jetzt auch sehr schöne Tage. Jetzt letzten Sonntag mussten wir einmal abbrechen bisher nur. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Ich mache auch die erstaunliche, das Publikum ist relativ hart gesotten und die Melchinger sowieso.
Die Blätter halten ein bisschen was vom Regen ja auch ab, wenn man da unter Blättern.
Ja, aber wenn es dann richtig schüttet, dann lassen die Bäume natürlich dann auch mal so Schwelle raus. Und es gibt natürlich auch jenseits davon technische Probleme. Wenn es mal auf Scheinwerfer einen Tag lang regnet und es ist alles nass, fängt die Elektrik auch an zu spinnen und dann kann man natürlich auch herbe Verluste hinnehmen. Ne?
Normalerweise ist ja für einen Regisseur nach der Premiere dann alles gegessen. Wie ist es bei dir jetzt? Bist du da noch irgendwie dran? Warst du noch bei Vorstellungen dabei?
Ja, diese Produktion nimmt einen natürlich auch besonders mit. Es war natürlich, wir hatten die Fellbacher Premiere und danach war klar, wir proben nochmal, dann in Tübingen. Und ich habe mir bei dieser Produktion viele Vorstellungen angeguckt. Ich bin auch jetzt immer wieder gerne da. Einmal sehe ich es gern und dann muss man halt doch, wenn die täglich spielen, ist es auch wichtig, die Erfahrungen mit dem Publikum mit einzubeziehen. Sagen, wie läuft es? Setzen die, wie lang brauchen die, um sich hinzusetzen? Es kommen jetzt immer mehr, also es ist sehr eng, es ist proppenvoll, ja. Wie kriegt man das in den Griff? Was bedeutet das für das Spiel? Muss man in einigen Szenen Luft einbauen oder so? Deshalb bin ich öfter da.
Aber jetzt ist es ja auch bald rum. Noch ein paar Vorstellungen. Ihr habt noch verlängert nach hinten dran, habe ich gesehen.
Ja, bis 3. August.
Noch dieses Wochenende, 25., 26., 27., Montag, Dienstag Pause, 30., 31. und dann nochmal das Wochenende komplett durch. Der arme Konrad, Tübinger Sommertheater auf der Platanallee. Theater plant man natürlich immer lang im Voraus. Du hast auch schon wieder Proben gehabt, glaube ich. Was sind deine nächsten Projekte?
Ich habe wieder ein Jubiläum an der Backe, was mich sehr freut, was wahnsinnig spannend ist. 100 Jahre Erster Weltkrieg. Ich mache in Esslingen, da mein alter Stuttgarter Intendant Friedrich Schirmer ist jetzt wieder in Esslingen, hat die WLB übernommen, erste Spielzeit in Esslingen. Dort inszeniere ich Weihnachten an der Front. Ganz tolles Ereignis. 1914 haben die Soldaten fraternisiert an Weihnachten und beschlossen, nicht aufeinander zu schießen. Und über dieses Thema recherchieren wir und schreiben ein altes Stück um, was es gibt, was in einer revuehaften Form dieses historische Ereignis beleuchtet.
Man darf gespannt sein. Vielen Dank, Klaus Hämmerle. Vielen Dank für die offenen und informativen Worte zum armen Konrad.
Bitte gern.
Und toi 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 für die weiteren Projekte.
Ja.